Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen Mystery-Hörspielserie von Raimon Weber. Die erste Staffel Schrei nach Leben ist ab dem 7. Februar als CD-Boxset oder Download überall erhältlich.
Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
Was? Lauf, Charlie! Lauf! Geh weg! Lauf!
Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
Vidan, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
Moin moin und herzlich willkommen zur 107. Episode von Devils and Demons. Ich bin der dezent verschnupfte Chris. Und an meiner Seite ist heute nicht Pascal, sondern endlich mal wieder unser Stargast André Hecker.
Stargast. Moin, moin.
Wir haben heute wieder einen brandaktuellen Film für euch im Angebot, der vor 2 Wochen eher rar in den deutschen Kinos angelaufen ist. Dazu gleich mehr, denn wir gehen heute unter Wasser auf Monsterschau. Heute bei Devils and Demons Underwater.
Listen carefully. You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. See you all in a month.
Here we go.
All right, we're gonna do this. Let's do this.
Scale from 1 to 10. How bad's my rig?
10. We drilled to the bottom of the ocean, and we don't know what came out.
Gotta get to the station.
How did we even get there?
We walk.
We're just gonna walk with insufficient oxygen across the bottom of the ocean.
We don't know what's out there.
Worst idea ever!
What was that?
Turn your lights off.
What is that? What is that?
What is happening?
There's something following us.
Ja, André, wir haben ja so unsere Probleme gehabt, überhaupt diesen Film sehen zu können. Vielleicht möchtest du dazu kurz was erzählen, was es da so auf sich hat. Zum einen, warum dieser Film eigentlich schon 3 Jahre alt ist und wir ihn jetzt erst zu Gesicht bekommen. Und andererseits, warum wir eine Odyssee unternehmen mussten, um überhaupt den Film auf der Leinwand sehen zu können.
Ja, wir haben ja einen kleinen Roadtrip gemacht tatsächlich, um in den Genuss dieses Films zu kommen. Also erstmal vielleicht zu dem Background. Also der Film ist eigentlich schon 2017 fertiggestellt worden. Sollte damals eigentlich schon Release erfahren, wie aber vielleicht ein paar findige Filmprofis wissen, war das ja damals die Zeit vor knapp 2,5 Jahren oder 3 Jahren jetzt, als Disney angefangen hat, Fox zu übernehmen. Und da es eine Fox-Produktion ist, ist in dieser Zwischenzeit, wo dann eben die Übernahme lief, Rechte sind verschoben worden und so weiter, ist dieser Film mehr oder weniger in der Halteschleife irgendwo in der Schublade gelandet. Warum, weiß man bis heute nicht so richtig. Vielleicht war Disney der Film damals als Horror-Thriller, Sci-Fi-Thriller zu düster, um ihn unter ihrer Flagge segeln zu lassen. Oder sie haben ja nie geglaubt und dachten, den schieben wir lieber erstmal zurück, bis wir irgendwie bessere Wege gefunden haben, klar zu kommunizieren, so was ist Disney, was ist Fox und so weiter. Da sind sie ja heute noch dran, ist auch ein Disney Plus. Was erscheint wo? Sachen eher für Erwachsene, wollen wir das unter unserer Disney-Flagge so offen segeln lassen, machen sie eher nicht. Deswegen wurde der Film einfach fallen gelassen damals. Und jetzt erst in einem unliebsamen Monat, nämlich der Januar, der ja eigentlich eher für so Restpostenfilme meist gern genutzt wird von den Studios, wurde wieder ausgegraben. Und selbst in Hamburg, ich habe mich dazu auch auf Twitter reichlich ausgelassen, weil ich das wirklich nicht glauben konnte, selbst hier in ganz Hamburg, also im Stadtkern, wo wir wirklich, ich glaube, 6, 7 Kinos allein haben, lief der Film nirgendwo. Also in unserem Lieblingskino Savoy schon gar nicht, weil die konnten sich's nicht erlauben. Ich habe extra angefragt, denen war der Film zu klein. Die haben nur einen Saal, so. Die müssen gucken, wo sie auch natürlich die Zuschauer locken. Da kann man es verstehen. Aber selbst die großen Cinemax, die Ketten und UCIs und die, also die Cineplex-Kinos habe ich angeschrieben. Und alle waren so, den haben wir gar nicht auf der Uhr irgendwie, das passt nicht, den kennt keiner und so. Also habe ich gemerkt, so für den Film wurde nicht geworben. Ich glaube auch Disney, die im Endeffekt jetzt die Freigabe dann gegeben hat, den Film verkauft hat, hat ihn, wie gesagt, ich glaube, die glauben nicht wirklich an ihn oder haben nicht an ihn geglaubt.
Es gab ja nicht mal PVs.
Genau, es gab keine Pressevorführungen im Vorfeld, es gab ja auch keine große Werbung. Also merkst schon, die Kampagne ist ja sehr, sehr klein gelaufen. Und ich glaube, er wurde insgesamt in ganz Deutschland in nicht mal 40 Kinos gezeigt oder so. Und jedenfalls mussten wir dann eben außerhalb von Hamburg ein Kino suchen. Nämlich wir waren in Elmshorn. Das ist eine kleine Vorstadt vor Hamburg. Und sind dann inklusive deiner Freundin, die hier ja auch aus Devils and Demons bekannt ist, aus der Twilight-Folge. Liebe Daniela, Grüße. Und dem guten Herrn Schröckert von Kino Plus Rocket Beans, der nämlich auch heiß drauf war. Und wir haben uns zu viert in ein Auto gesetzt und sind nach Elmshorn gefahren, um in einem kleinen, Cineplex, ne, genau. Wie heißen die?
Doch, Cineplex.
Ja, Cineplex, okay. In einem Cineplex-Kino, diesen Film zu sehen mit, ich glaube, insgesamt 8 Leuten im Saal. Und das war schon wirklich ein Unterfangen, um überhaupt in Genuss zu kommen. Und sehr schade auf jeden Fall, dass ein Film so behandelt wird.
Ja, vor allem, wie wir gleich feststellen werden, auch zu Unrecht wirklich. Mhm. Dazu noch der dezente Trivia-Fact, dass das jetzt tatsächlich, also Underwater, lustigerweise dann noch der allerletzte Film ist, der unter dem Banner 20th Century Fox erschienen ist. Da ja Disney jetzt entschieden hat, das Fox-Branding abzuziehen und das Ganze jetzt nur noch, ich hab's gerade nicht im Kopf, nur noch Century, wie ist denn das? Sie haben es ja umbenannt so ein bisschen.
20th Century Movies,
Film. Oder Pictures,
Pictures, oder 20th Century Movie, irgendwas. Also die lassen auf jeden Fall das Fox natürlich weg. Und genauso wie Fox Searchlight heißt es in Zukunft nur noch Searchlight Productions, glaube ich. Pictures, glaube ich, ja.
Verblüffend.
Genau.
Ja, kurz die Fakten zum Film aktuell, das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil der Film, ich wollte gerade sagen, weil der Film ja noch bei manchen im Kino läuft, aber das ist ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr die Wahrheit, aber der ist wahrscheinlich schon überall wieder raus. Auf Letterboxd immerhin 2,9 von 5 im Durchschnitt, auf der IMDb 6,2 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und muss tatsächlich jetzt schon als Flop bezeichnet werden, denn das Produktionsbudget hat offensichtlich 80 Millionen Dollar betragen. Und der Film hat Stand jetzt circa 30 Millionen weltweit eingespielt. Ja. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage als Flop bezeichnen muss. Leider.
Ja, ist ja auch so ein bisschen forciert dann, ne?
Betrifft. Ja, eigentlich wie gewollt gegen die Wand gefahren. Ja,
ja, so genau, um auch nochmal zu zeigen, guck mal, sowas wollen wir nicht, das funktioniert nicht.
Ja. Der Regieposten ist besetzt mit William Eubank. Ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, 2014. Der hat ja schon diesen Independent-Sci-Fi-Film gemacht, The Signal. Ich habe mir den damals nicht angeguckt, weil der mir irgendwie ein bisschen dröge klang vom Plot her. Hast du den gesehen?
Nee, kenne ich leider auch nicht. Ich habe ihn erst verwechselt, weil es gibt ja noch einen Film, The Signal, so eine Art Zombie-Film mit so einem Radiosignal, was Leute zu Zombies macht. Ich dachte erst, der wäre das, aber der ist von 2009, der ist noch älter. Aber den hier kenne ich auch nicht, nee.
Ja, also Cape Light hatte den damals rausgebracht, das weiß ich, als Sammler natürlich im Steelbook, aber, oder habe ich den im Regal? Ich weiß gar nicht. Das prüfen wir bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall jemand, der zumindest mit dem Genre durchaus Erfahrung hat. Die Darsteller oder beziehungsweise der Cast hat ja doch schon ein paar Überraschungen. Muss man natürlich das ganze 3 Jahre zurückdrehen, 2017. Und wahrscheinlich wurde der Cast schon 2016 zusammengestellt, beziehungsweise zusammengecastet. Da ist es vielleicht jetzt noch nicht so eine große Überraschung, dass Kristen Stewart da mitspielt. Aber jetzt würde, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen würde, also jetzt 3 Jahre später. Aber ist auf jeden Fall ein Star, ein großer mit in der Besetzung drin, der sich ja eigentlich eher auf Independent-Produktionen größtenteils beschränkt. Lustigerweise ja zeitgleich im Kino auch ein, es ist ein Triple-A-Film, ne, ein Double-A-Film, ne, 3 Engel für Charlie.
Ja, schon Double auf jeden Fall. Triple weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, ich glaube, das ist auch kein Zufall. Ich glaube schon, dass der Underwater jetzt mit durchgeschoben wurde, wenn man gesagt hat, ah, okay, jetzt kriegt Kristen Stewart gerade Promo durch 3 Engel für Charlie. Dann nehmen wir Underwater quasi mit und hoffen, dass der dann auch noch ein paar Fans in die Kinos lockt, die dann eben dadurch über sie, also dass es über sie funktioniert einfach.
Och, Manfred, der Saal ist ausgebucht für 3 Engel für Charlie. Ich will doch Kristen Stewart unbedingt sehen. Da gehen wir halt in Underwater, da spielt die auch mit. So wollten sie es wahrscheinlich verkaufen.
Mehr oder weniger, ja. Und ich allein durch meine ganzen Tweets über Underwater auf Twitter sind mir diverse, und ich meine, ich ungelogen, diverse Kristen Stewart-Fans in die Kommentare auch gesprungen. Also wirklich so Accounts, die Kristen Stewart als Profilbild haben, als Banner in der Profilbeschreibung stehen haben.
Aber du weißt, dass die alle von mir sind, ne?
Kristen Stewart, Hardcore-Fan seit 2011 und dann so nur so Selfies mit ihr posten von irgendwelchen Conventions. Ja, ich weiß, dass du es alles bist, aber nee, aber tatsächlich, also es gibt, glaube ich, sehr viele Kristen Stewart-Fans. Es gibt sicherlich auch einen deutschen Kristen Stewart-Fanclub, möchte ich mal blind jetzt behaupten. Und ja, ich glaube, sie haben es versucht, über sie zu vermarkten, ja.
Ich glaube, wir beide haben mit unseren Werbetweets, also nicht beabsichtigten Werbetweets für eine Mode, wahrscheinlich auch 15 von den 30 Millionen Einspiel-Dollar alleine gesorgt für.
Also für 15 Dollar müsste.
Nee, 15 ja. Millionen.
Ich glaube eher ja, 15 Dollar.
Auf jeden Fall Kristen Stewart und auch noch ein paar ja andere durchaus interessante Leute mit dabei. Vincent Cassel, ich habe es jetzt nochmal geübt, er ist nicht hier amerikanische Aussprache, ist ja ein Franzose. Der hat, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht, dass er da einen Auftritt hat in dem Film, weil er ja eigentlich auch so ein bisschen raus ist aus diesem Genre-Kino. Aber ja klar, immer, also zumindest für mich immer ein Gesicht, was ich gerne sehe in Filmen. Was eher wenig auf T.G. Miller zutrifft, dazu auch später ein bisschen mehr, den kennt man ja als Comedian oder als Star aus der Serie Silicon Valley. Oder aus Deadpool oder aus Cloverfield. Ich weiß nicht, ob man den heute noch besetzen würde für den Film. Da gab es ja auch so ein paar Geschichten. Sein Umgang mit Frauen am Set von Silicon Valley soll ja auch nicht so ganz lupenrein gewesen sein. Aber das soll jetzt nicht unser Thema hier sein. Ich erzähle jetzt kurz, worum es eigentlich in Underwater geht. Eine Gruppe Wissenschaftler arbeitet in einem Labor ganz tief im Ozean. Nach einem Erdbeben befinden sie sich in Lebensgefahr, denn alles droht zusammenzustürzen. Sie müssen versuchen, einen Weg an die Oberfläche zu finden, bevor sie dort unten alle ums Leben kommen. Doch technische Schwierigkeiten und vor allem überraschender Besuch von finsteren Seemonstern macht ihnen zu schaffen. Ja, André, dass es ein Monsterfilm ist, das war uns ja aufgrund des Trailers, glaube ich, schon so ein bisschen klar, wie das dann letztendlich aussehen wird, aber nicht so ganz. Der Film beginnt ja letztendlich direkt mit seinem Plot, den ich gerade vorgetragen habe. Wir sehen Kristen Stewart kurz beim Zähneputzen und dann geschieht auch schon das Unglück. Wie fandst du den Einstieg, dass hier einfach mal direkt keine lange Exposition stattgefunden hat, sondern man direkt ins Geschehen geworfen wird, was ja heutzutage doch eher selten ist?
Extrem positiv, weil ich wirklich auch dachte, jetzt kommt erstmal so, weißt du, so der typische Alltag in der Station, Exposition, Charaktereinführung, Charaktervorstellung, wer hat welche so welche Tropes dabei, was schon mal Vorbereitung für später, ne? Wer ist der Verlässliche, wer ist der Angsthase und so weiter. Also dieser typische Aufbau einer Gruppe, die später zusammen überleben muss, damit du schon genau weißt und einordnen kannst, so wer wie später mal handeln wird. Gab es überhaupt nicht. Der Film geht wirklich los mit einer brachialen Action-Sequenz, die Station platzt aus allen Nähten, es fängt an Wasser einzudringen und sobald der erste Tropfen quasi durch die Decke rinnt, weiß jeder so, okay, das Ding ist durch, jetzt gibt's nur noch die Flucht und war echt sehr, sehr angenehm, dass er da sagt, so brachial und auch so aufweckend reinstartet. Du hast gar nicht erst die Chance, sich gemütlich irgendwie in den Sitz zurückzulehnen, erstmal so ein bisschen zu sondieren, sondern es knallt halt direkt einfach rein und du bist mittendrin.
Ja, fand ich auch mehr als gelungen, gerade dadurch ist er hat so viele Sachen, die früher so, sag ich mal, in den 80er Jahren eigentlich mal komplett natürlich waren, die wirken jetzt auf einmal wieder frisch. Wenn einfach mal so ein Blockbuster ist es ja nicht in dem Sinne, aber es ist ja schon ein hochwertig produzierter Film, also nehmen wir einfach mal ein hochqualitativer Film, 90 Minuten geht oder an die 90 Minuten geht und du wirst direkt ins Geschehen geworfen und musst dich, wie du eben schon gesagt hast, nicht durch pausenlose Charakterexpositionen und so weiter kämpfen, weil es sind letztendlich eh immer dieselben Tropes und dieselben Charaktere. Und da war das doch wirklich sehr erfrischend, fand ich auch. Und es dauert dann trotzdem eine ganze Weile, bis es zur Creature-Action kommt, weil wir dann doch so ein bisschen nach und nach die einzelnen Figuren zumindest zu Gesicht bekommen und auch kurz vorgestellt bekommen. Aber es geht ja erstmal darum, dass die Crew so ein bisschen denkt, ja, hier ist scheinbar wirklich ein Erdbeben geschehen und alles bricht zusammen und wir müssen hier irgendwie rauskommen. Und von Monstern ist dann natürlich noch gar nicht so wirklich die Rede. Aber ich finde, dass das trotzdem sehr gut funktioniert, weil die Atmosphäre wirklich klasse ist in dem Film. Auch die Kulissen, darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten. Das ist ja größtenteils in echten Stages gedreht worden. Also es wurde alles schön gebaut, die Unterwasserstation, die ganzen Räumlichkeiten und auch die Unterwasserszenen später wurden tatsächlich so on location nicht ganz, aber wenn wir das Set als Location bezeichnen.
Im Marianengraben gedreht
und das spielt schön mit Lichtstimmung. Auch so ein bisschen mit diffuser Optik und mit dem Wasser und das passt alles sehr gut zusammen, finde ich, das sieht klasse aus und deshalb hat das so eine dichte Atmosphäre erzeugt und deswegen fand ich auch schon die komplette erste Filmhälfte durchaus ziemlich gelungen. Es hatte klaustrophobische Elemente bei, aber ja. Einfach so, doch, hat gepasst für mich. Also
ist einfach sofort. So, sorry, ich wollte nur sagen, also er ist wirklich sehr beklemmend, das fand ich auch. Also ja. er schafft es direkt. Ich finde, er kann in der ersten Hälfte sehr gut ein bisschen auch mit The Descent vergleichen. Weil er auch diese Düsternis hat und dieses Klaustrophobische. Und dann hast du quasi die Charaktereinführung so on the fly eben, ne, die er sich vorher spart. Du lernst also während des Happenings und während du schon gebannt bist von den Bildern und von der Atmosphäre, kriegst du dann nebenbei die Charaktere eingeführt. Das fand ich sehr charmant, weil das wirklich eben sich keine Zeit dafür spart, weil Zeit im Spiel, in dem Film ja auch eine Rolle spielt, sondern weil es ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie wissen, sie müssen da weg, weil dann sonst eben sie die Station irgendwann komplett zerbersten wird. Das heißt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und das gibt der Film gut vor, weil du die ganze Zeit du spürst die ganze Zeit diesen Druck im Nacken einfach, dass sie vorankommen müssen, dass sie Pläne brauchen, dass sie nicht verweilen können lange. Und während dieser Hektik kriegst du eben dann trotzdem so dann die einzelnen Charakterplots so Stück für Stück mit. Und das fand ich sehr, sehr gut gelöst eben, anstatt eben sich hinzusetzen und erstmal diesem Ganzen so einen Raum zu geben, sondern es ist direkt, die Situation ist total scheiße, wir sind echt am Arsch, auf geht's. Und dann hast du eben diese Gruppendynamik entsteht sehr schnell. Und das fand ich auch.
Aber eine schöne Gruppendynamik.
Ja, total, total. Ja, und du hast auch nicht so ein, also TJ Miller, so natürlich, er ist eher so ein bisschen der Clown.
Ja, aber er sabotiert ja jetzt nicht oder manipuliert nichts, wie er es wahrscheinlich in anderen Filmen tut.
Wollte ich gerade sagen, er ist so ein bisschen der Clown und er ist natürlich auch so ein bisschen der kernige Charakter hier, aber er übertreibt es auch nicht, also die Rolle ist keine Karikatur. Genau, und es gibt niemanden jetzt irgendwie, der irgendwas ein falsches Spiel spielt oder so, sonst ist es einfach eine Gruppe von Arbeitskollegen in einer sehr, sehr prekären, fast ausweglosen Lage, die einfach zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert halt echt extrem gut.
Ich fand auch, das hat jemand auf Letterboxd, glaube ich, in der Review geschrieben, dass der Film halt eben sehr, sehr direkt und klar strukturiert ist und sich nicht wie andere Filme es tun, auf, ich zitiere, pseudowissenschaftliches Mambo-Jumbo einlassen. Aber das stimmt letztendlich. Hier ist es einfach nur, hier muss nicht irgendwie mit einer riesigen Bohrmaschine irgendwo ein Loch gebohrt werden, um irgendwas zu verhindern oder hier irgendwelche seismografischen Dinge erledigt werden. Es muss einfach nur, die Leute wollen raus. Das heißt, sie müssen einen Weg von A nach B finden und das war's.
Ja, du hast halt
und
hier keinen Mac.
Ja.
Denn weil Mac damals hat es zum Beispiel genau falsch gemacht. Der hat richtig so viel Zeit auf diese Wissenschaft, also Pseudowissenschaft, verschwendet, dass du nachher von dem eigentlichen Thema nichts mitbekommen hast. Und hier ist es erfreulicherweise wirklich andersrum. Hier ist das, was sie da gemacht haben, diese Forschung, ist eigentlich nur das Setup, überhaupt den Film zu starten. Sonst wären sie nicht da. Aber alles andere spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Es gibt keine große so random Fakten oder irgendwelche Wissensdialoge jetzt, weil sie irgendwelche seltsamen wissenschaftlichen Erfahrungen oder Erforschungen damit einbringen müssen. Nee, es ist einfach, wir müssen an die Oberfläche. So, das ist eigentlich der ganze Plot. Und das ist sehr erfreulich, weil er sich dann eben Zeit nehmen kann, um das zu sehen, was du als Zuschauer auch von so einem Film einfach erwartest.
Das Diebste, was, glaube ich, eine Figur sagt, ist dann auch sowas von wegen dieses, oh, wir dürften gar nicht hier sein oder wir hätten gar nicht hier.
Wir hätten niemals hier bohren dürfen, ja, genau.
Ja, genau das, aber ja, und dann geht es raus ins Wasser und dort werden weiterhin auch wieder so ein paar richtig schöne Design-Ideen ans Licht gebracht oder auch nicht ans Licht gebracht, aber die mir doch sehr ins Auge gefallen sind. Ich fand diese Taucheranzüge, die fand ich ja äußerst gelungen. Mhm. Die haben mich ja optisch doch ziemlich angemacht, muss ich sagen. Also ich fand das ganze Design so, das hatte, du hast vorhin kurz versehentlich Videospiel schon benutztes Wort. Es hat durchaus auch so ein bisschen, ich hatte mich so ein bisschen an Gears of War und an Dead Space und sowas auch erinnert. Ja, und, da hätten diese Anzüge auch gut gepasst. Ja, so richtig bullig und die sollen ja auch super schwer gewesen sein, also auch die echten Anzüge.
Ah, okay.
Und das hatte, sowas mag ich immer. Das hat dann so ein, wenn du, wie sagt man, so Gewicht greifen kannst aus dem Film. Das ist ja ganz oft bei CGI-Sachen und sowas hast du das nicht, weil alles irgendwie so schwerelos und unphysikalisch wirkt. Aber wenn du dann so eine Greifpunkte hast und seien es nur irgendwelche dummen Raumanzüge oder Taucheranzüge, dann merkst du auch, wenn die so ganz schwerfällig unter Wasser laufen und wirklich nur im ganz langsamen Schritttempo vorankommen und du siehst diese Anzüge und weißt, ah, okay, das Ding wiegt vielleicht 10 Kilo. Logischerweise komme ich da jetzt nicht im Sprint vorwärts und sowas.
Ja, genau.
Das bringt für mich auch immer so ein bisschen Atmosphäre in den Film. Und ich fand auch die ganze Unterwasserstimmung alles durchaus gut eingefügt in den Gesamtkontext und auch in die Gesamtoptik. Also wie gesagt, diese Lichtstimmung. Und man sieht auch nicht besonders viel, aber trotzdem hast du irgendwie eher das Gefühl, dass das so passt. Du verlierst nicht die Übersicht, sondern hast eher das, was die Figuren haben. Es ist halt dort sehr trübe und du siehst nichts und es ist dunkel und das hat einfach gepasst. Also ich fand ihn durchaus immersiv in diesen Punkten.
Ja, absolut. Gebe ich ihm auch komplett. Deswegen, also das macht wirklich, wirklich Spaß, das zu begleiten, so Schritt für Schritt und die Welt kennenzulernen, wie sie da unten funktioniert einfach. Also wie die Gegebenheiten funktionieren am Meeresgrund normal und auf was sie sich einstellen müssen und wie sie dagegen arbeiten können, mit welchen Mitteln. Und ich meine, das sind ja alles Profis so, nicht? Ich meine, die arbeiten ja da, das heißt, sie wissen das alles, aber trotzdem ist es natürlich jetzt einfach nichts Alltägliches, was sie da vorhaben. Sie müssen halt quasi über den Meeresgrund laufen, um eine andere Station zu erreichen, am tiefsten Punkt des Meeresbodens auf der ganzen Welt, zumindest der Bekannte. Was ist es irgendwie, 11, ich glaube 11.000, ne?
Ja, 11 noch was, ja.
Ja, so, das ist natürlich einfach nichts Alltägliches und die Situation, diese Anspannung einfach, die steht da halt die ganze Zeit im Raum. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut, ja.
Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu den Monstern. Wir wollen ja jetzt nicht, doch, wir verraten jetzt alles. Der Film, also, wir gehen ja jetzt in die Vollen, das Monster-Design. Also, erinnerte mich zunächst, es gibt ja zunächst so ein bisschen das Vorgeschmäckle mit etwas kleineren Monstern, die mich doch so ein bisschen auch an, wir hatten es auch nach dem Kino gesagt, so ein bisschen an Calvin erinnert haben aus Life. Der Film, der eh ziemlich doch in eine ähnliche Richtung geht, wenn man das Setting mal ausklammert. Nur um dann tatsächlich in ungeahnte Cthulhu-Sphären zu gelangen. Also wir wollen jetzt vielleicht nicht ganz vorwegnehmen, das Creature-Design, aber es war es ist ein Hit or Miss, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass die Hälfte der Leute sagt, oh nee, nee, also das passt mir jetzt gar nicht. Und die Hälfte der Leute sagt, oh, wow, das ist echt cool. Das ist jetzt vielleicht nicht Special Effect technisch so komplett bei 100%, aber einfach cool. Und zu der letzteren Kategorie gehöre ich zum Beispiel.
Ich war ja so ein bisschen gespalten. Also A, ich finde das Creature-Design im Film immer dann am besten, wenn man es am wenigsten sieht. Aber das ist ja generell bei mir so. Ich mag es immer gerne, wenn Sachen eher angedeutet werden, als draufzuhalten mit der Kamera, wenn es zumindest in diesem Falle, wenn es auch darum geht, Stimmung zu erzeugen. Ne? Also wenn es wirklich ein klassischer Monsterfilm ist, ist es was anderes. Aber hier ist es ja eher, läuft das Ganze ja über die Atmosphäre ja eigentlich eher. Und dann finde ich immer am besten, wenn die Monster eher wenig zu sehen sind. Das macht der Film am Anfang auch. Du hast immer nur so in dieser schwarzen Tiefsee, die nur so leicht erhellt wird durch eben die Scheinwerfer am Kopf der Anzüge. Siehst du immer nur so, kleiner, du siehst mal was huschen oder siehst mal was hinter jemandem erscheinen oder so, aber das macht den auch ganz gut am Anfang, aber später wird es mir dann teilweise leider zu viel, dann siehst du die Kreaturen auch in ihrer vollen Glänze und leider teilweise finde ich auch zu lang, weil das CG ist auch nicht so perfekt, wirkt teilweise extrem plastisch und auch einfach extrem künstlich. Und vor allem, was mich auch ein bisschen gestört hat, ich meine, das hat Pro und Contra, gerade in Actionsequenzen, wenn dann auch die Monster wirklich angreifen und die Menschen sich auch verteidigen müssen, die Gruppe, dann hast du eine extrem hektische Kamera. Ich fand die war extrem wackelig und auch sehr schnittreich. Mhm. Ich habe das so Pro Contra gesehen, auf der Pro-Seite steht, für mich hat das so ein bisschen hat das ein bisschen die Orientierungslosigkeit unter Wasser wieder gespiegelt, weil du wirklich einfach, es ist einfach fucking dunkel, du siehst nichts so, du siehst so einen halben Meter vor dir deine Hand, das war's. Das hat das ein bisschen für mich unterstrichen, dass es wirklich komplett orientierungslos ist, wenn du da irgendwie die Monster packen dann teilweise Leute und zerren sie so weg und dass du dann komplett die Orientierung verlierst, wo bist du, wo ist deine Gruppe, wo ist der Weg, wo ist die Station, wo willst du hin, dass du die komplette Orientierung verlierst. Das hat das für mich ein bisschen verstärkt, das fand ich eigentlich ganz gut. Aber auf der Kontraseite ist natürlich einfach die Übersicht. Du siehst teilweise wirklich nicht, was passiert. Es gab ein, zwei Szenen, da musste ich echt kurz verordnen, so wer ist da jetzt wo geholt worden oder wer ist da jetzt wohin gezogen worden, wer steht jetzt wieder wo. Das hat so ein bisschen leider an der Übersicht einfach dann leider auch gekratzt. Wie gesagt, ist nicht komplett schlimm. Ich verstehe da beide Seiten so, aber rein inszenatorisch war es leider ein bisschen schlampig, fand ich. Aber sonst so, ich finde, das Creature-Design ist ansprechend. Es ist nicht ausgefallen, wirklich. Sie sehen sich super weit aus dem Fenster. Es ist jetzt nicht außerordentlich innovativ, sage ich mal. Es ist so eine Mischung aus verschiedenen bisher dagewesenen schon Kreaturen so. Aber es ist okay, es funktioniert, die sind recht, recht spooky und auch recht, recht eklig irgendwie. Ich war da mit diesen Kreaturen, bin ich so echt zwiegespalten.
Aber gerade als Cthulhu-Fan auch nicht so, also auch das finale Monster, das große Monster, es war zumindest überraschend, als es dann quasi, also es war nicht überraschend, dass es noch kommt, aber wie es dann tatsächlich aussah, das ist natürlich für Leute, die den Cthulhu-Mythos nicht kennen, war das natürlich so, oh, was ist das denn so?
Ich wusste jetzt aber nicht, wie weit wir gehen wollen, weil das ja schon ein Spoiler quasi ist.
Wir gehen ganz in die Tiefe, im wahrsten Sinne.
Also, dann kann ich auch weiter ausholen. Also auch Regisseur William Eubank hat im Nachhinein noch bestätigt, dass der Film tatsächlich ein Lovecraft-Film ist, tatsächlich. Also es ist ein Cthulhu-Film und wir sehen auch Cthulhu im Film, im Finale, komplett in seiner ganzen Pracht. Hatte ich ja kurz nasse Augen. Und zwar nicht vom Unterwasser, sondern von Freudentränen. Das war natürlich schon ganz guter Move irgendwie am Ende dann, auch dieser Shot, wie er dann so aus dem Dunkeln so von Lichtblitzen erhellt, so im Auftauch, da war ich natürlich schon on the edge of my seat, wie man so schön sagt.
Da fand ich kurz Insight, ja. Da fand ich es auch toll, das gibt ja da diese Szene, Kristen Stewarts Figur, Nora heißt sie, glaube ich, ne?
Nora, genau.
Ja, steht ja dann noch quasi schon in der Vorahnung, dass sie dort unten sterben wird in der Unterwasserstation und sieht dann quasi durch die große Scheibe einfach Cthulhu auftauchen. Und ich fand, man hat richtig gemerkt, dass in diesem Moment sie dachte, okay, scheiß drauf, ich sterbe jetzt. Aber dafür habe ich diesen majestätischen Anblick, den vielleicht keine zwei anderen Menschen auf dieser Welt je noch zu Gesicht bekommen, den bekomme ich jetzt so. Und das hat man richtig in ihrem Ausdruck gesehen. Und auch so hat man sich irgendwie als Zuschauer so ein bisschen gefühlt, so krass, dass ich das jetzt sehen kann, so ein bisschen, ne?
Ja, eine Mischung aus Wow und Fuck. Ja. Wir sind echt am Arsch, so. Das stimmt durchaus, ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt, also ich fand das schon sehr gut. Es hat mich natürlich einfach auch aus persönlicher Fanliebe da sehr erfreut. Wie gesagt, aber die Minions, sage ich mal, das war so, ja, okay, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser inszenieren können. Ich fand es witzigerweise, haben sie sich ja so ein bisschen an Cloverfield da auch orientiert. Ja. Quasi die kleinen Monster sind so Abkömmlinge von Cthulhu im Film, die so an seinem Körper wachsen und dann abfallen. Das hatte Cloverfield ja auch gemacht mit diesen kleinen krabbenartigen Minions. Man muss direkt dran denken. Aber ja, natürlich, also das Finale war schon sehr imposant, sage ich mal. Ja, man kann halt sagen, man kann darüber streiten, so, wo war Cthulhu die ganze Zeit? Ne? Hätte er nicht einfach einmal auf die Insel drauf drücken können? Ich meine, das Vieh ist, keine Ahnung, 60, 70, 80, 100 Meter groß. Nee, größer wahrscheinlich sogar.
Größer, ja.
So hätte er nicht einfach einmal auf die Insel, auf die Bohrinsel da drücken können und einmal alles platt machen. Kann man jetzt darüber streiten, natürlich ist immer noch ein Film. Aber ja, rein inszenatorisch fand ich das Finale da schon sehr, sehr cool, ja.
Ja, und insgesamt muss ich sagen, hat mir der Film auch wirklich gut gefallen. Also ich bin sehr zufrieden damit, weil es genau der Film war, den ich auch erwartet habe nach den Trailern, nach den einfach nach den Sachen, die man vorher gehört oder gelesen oder gesehen hat. Und es war genau das, was ich einfach auch mal wieder wollte von einem Film, einen kurzen, knackigen Genrefilm, der aber auch durchaus ein Produktionsbudget hat, der uns auch was zeigen will, der gute Atmosphäre hat, und es liefert der Film alles. Also gerade so, wenn man auf Sachen wie Live steht, Deep Star Six, im Kern natürlich auch, wenn auch qualitativ natürlich nicht ganz auf dem Niveau, irgendwie auch Alien, allein der erste Shot durch die Unterwasserstation ist an Alien angelehnt. Die Figur von Nora ist schon auch so ein bisschen so ein Ripley-Rip-Off, und die Kamerafahrten und da gibt's einfach so viele Sachen, die auch einfach komplett an Alien erinnern, nur halt eben unter Wasser und nicht im Weltraum. Ich glaube, wenn man auf so eine Sachen steht, dann findet man den Film zumindest ganz gut. Ich fand ihn sogar ziemlich gut, also ich würde ihm 4 von 5 Sternen geben. Und wenn man dann dazu am besten noch beides ist, also Kristen Stewart-Fan und Fan von solchen Science-Fiction- oder Creature-Horror-Sachen, dann kommt man hier definitiv auf seine Kosten. Also der Film ist bei weitem besser, als ich das erwartet habe. Also nein, er ist genauso gut, wie ich es mir erhofft habe, aber er ist einfach besser, als ich dachte, weil gerade eben die Produktionsgeschichte, und man hält ja jetzt eigentlich auch keinen guten Film so lange irgendwie in der Schublade zurück. Also selbst Disney würde das im Normalfall nicht machen. Deswegen hatte man ja schon so ein bisschen so, na, wir waren ja auch schon ein bisschen zögerlich, ob man dann endlich mal überall im Kino läuft. Aber Schwamm drüber, mir hat's richtig gut gefallen. Wie sah es bei dir aus?
Ja, im Endeffekt auch, wie gesagt.
Hat sich die Fahrt nach Elmshorn gelohnt?
Eine Fahrt nach Elmshorn lohnt sich immer. Nein. Ich war ja auch angetan, nicht ganz so euphorisch wie du. Also ich finde ihn sehr gut. Ich finde, er ist ein spannender, gut inszenierter Creature, Horror, Sci-Fi, wie auch immer, Mix. Die genannten Referenzen, die du gerade genannt hast, die kann man alle so ziehen. Wie gesagt, kann auch noch ein bisschen so Decent reinschmeißen. So. Also da sind einige Elemente natürlich schon verbaut, die man kennt. Plus dann eben der Lovecraft-Bonus, so Fear of the Unknown. Nicht ganz so ausgereizt, wie ich es mir gewünscht hätte. Wie gesagt, dafür wird dann recht schnell dann doch zu explizit dann auch, aber ist geschenkt. Im Endeffekt, wie gesagt, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat, waren halt diese kleinen einzelnen Versatzpunkte. Du hast einmal eben diesen Mittelteil, der sich ein bisschen zieht. Dieser Spaziergang, der muss sich natürlich ziehen aus deinen genannten Punkten. Das ist alles langsam da unten. Das gibt keine Hetzjagd, sage ich mal. Es ist immer noch unter Wasser in der Tiefsee. Das verstehe ich alles, hat für mich aber trotzdem so ein bisschen teilweise lang gedauert. Dann gab es noch mal diesen Zwischenschritt, wo sie dann sich noch mal in diese andere Station rettet, um dann noch mal loszumüssen. Da war so ein bisschen Zeit vertrödelt, fand ich. Dann eben, wie gesagt, die bei den Monstern hätte ich mir einfach weniger gewünscht insgesamt. Auch gerade, um dann am Ende den Impact mit Cthulhu, oder dem, wenn man ihn nicht so nennen möchte, diesem Riesenmonster, noch mal zu verstärken. So, da hätte ich in der Mitte gerne noch mal insgesamt ein bisschen weniger gesehen von den Monstern an sich, sondern eher ein bisschen noch mehr dieses unbekannte, düstere, Es gibt auch im Endeffekt, bis dahin, bis zum Ende, gibt es auch nur eine Szene, wo wirklich jemand wirklich ernsthaft in Gefahr kommt, sage ich mal, und dann auch eben getötet wird. Das war auch so, ja, irgendwie, einmal den Impact zwar verstärkt, aber auf der anderen Seite hätte ich mir auch gewünscht, so, da hätte ein bisschen mehr passieren können, so insgesamt.
Ja, aber stimmt, das haben wir noch gar nicht so erwähnt. Also jetzt an Onscreen-Gewalt hält sich der Film doch ziemlich zurück. Also es gibt schon ein paar blutige Szenen oder sagen wir mal ein paar fiese Szenen, aber der hat jetzt keine Splatter-Szenen oder sowas.
Nee, genau. Also die Szene, die dann auch kam in der Mitte, wo der aus seinem Anzug gesaugt wird quasi, das war auch echt cool inszeniert. Da war ich echt so, wow, okay. Kam unerwartet, aber von sowas, von solchen, das, ich sag mal so, ich hab's ja schon auch damals im Kino gesagt, der Film hatte für mich leider nicht so viele Highlights, so, es hätte für mich noch so 2-3 Highlight-Szenen mehr haben können, um mich noch mehr abzuholen, aber trotzdem insgesamt bin ich trotzdem sehr zufrieden, das ist einer der besten Januar-Release-Filme sicherlich seit langem, auch wenn dieses Jahr tatsächlich im Januar bei uns recht starke Filme laufen, muss man zugeben. Das liegt aber an den ganzen Oscar-Nachzüglern. Aber so als typischer, wir haben jetzt auch The Grudge hier im Januar jetzt gehabt und so. Ne? Also ich glaube, so von den typischen Januar unliebsame Kind-Releases, was Underwater halt für Disney definitiv ist, ist das definitiv eine sehr, sehr positive Überraschung und sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man eben gerade so auf Sci-Fi gemischt eben dann eben dieser Unterwasser-Thematik und eben Creature-Horror steht, ist das eigentlich eine sehr sichere Bank, um da Spaß zu haben.
Wie viele Sterne würdest du
ihm
geben?
Ich habe ihm 3,5 gegeben.
Das macht mich auch zufrieden. Okay, wunderbar. Das soll es für heute gewesen sein. Danke, André, dass du da warst.
Klar, gerne.
Kurzer Abschied, du bist ja in der nächsten Episode schon wieder dabei, denn wir waren ja auch zusammen auf den Fantasy Filmfest Nights, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
Ciao, ciao. Ja.